Hallöchen und willkommen am Donnerstag späten Nachmittag zu einer neuen Folge Talk Up. Ich freue mich, dass so viele Leute, der Chat, der geht ja wirklich drüber und drunter, auch am Donnerstag uns gefunden haben. Warum Donnerstag? Warum nicht Dienstag? Kevin hat so dolle gefeiert, dass er sich abmelden musste, Dienstag. Und dass wir einfach dann Dienstag gesagt haben, wir machen es am Donnerstag. Mal ganz aus der Reihe. Und außerdem, mein Paartherapeut hat gesagt, man muss auch mal was Neues machen. Ich mache das Ganze hier nicht alleine. Denn auch zwei meiner liebsten Kollegen haben sich hier eingefunden auf dem Donnerstag, haben den Termin nicht verpasst, weil die Zeit, die ist gewohnt gleich geblieben, 17:30 Uhr. Für alle Podcast-Zuhörer, wir sehen übrigens alle drei fantastisch aus. Also Jungs, wirklich toll, 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 toll. Ich grüße unseren Berufspessimisten aus Essen, Chris. Hi.
Ja, hallo zusammen. Mein Paartherapeut hat mir gesagt damals, dass ich auch andere mal gewinnen lassen muss. Und da habe ich mich immer dran gehalten bei den Falcons. Jetzt ist aber endlich Schluss damit.
Sense und vorbei für Chris. Hier ist jetzt ein Ende. Wir erzählen euch nachher, wieso das auch so bleiben wird. Aber kommen wir zum ferngereisten, aus Norwegen gerade wieder angekommenen Kevin. Ich hoffe, du hast ein bisschen Geld übrig gelassen. Es war nicht zu teuer in Norwegen, weil du bist in der Bringschuld. Hallo Kevin.
Moin, ich bin in der Bringschuld. Ich bin gerne in der Bringschuld, ich habe gesagt. Also das Frühstück kann er sich schmecken lassen auf jeden Fall. Und ich habe schon immer gesagt, dass Divine Diablo der beste Free Agent Einkauf aller Zeiten von uns war.
Wer eventuell letzte Woche den Vikings-Podcast gehört hat, hat vielleicht mitgekriegt, dass ich dort eine Bold Prediction aufgestellt habe, die zur Hälfte aufgegangen ist. Ich habe nämlich gesagt, dass wir mindestens zwei Interceptions fangen, wovon Watts eine in die Endzone trägt. Ich war nah dran. Endlich mal eine Bold Prediction, wo ich nah dran war. Es darf gerne so weitergehen.
Zählt das am Ende, wenn er nachträglich in die Endzone gelaufen ist?
Leider nein. Es soll schon okay sein. Also so weit war ich schon. Nein. Wenn, dann muss es schon richtig eintreffen. Mit so halbgaren Dingen. Lass ich mich auch nicht. Will ich auch nicht gewinnen. Ich begrüße den zahlreichen, vielleicht sollten wir jetzt immer donnerstags machen. Den zahlreichen.
Besser noch als Dienstag.
Ja. Roland B. war heute Erste. Rise Up aus Österreich. Toller Sieg dank Bijan. Nein, Bijan. Er ist ja wieder zurückgewechselt.
Ne? Extra gesagt in seinen Intros. Bijan.
Bijan. Dann, ich weigere mich fast, das auszusprechen. Meine Frau aus dem Harz hat das auch gerne verwendet. Glück auf aus Gladbeck. Ja. Schöne Grüße zurück. Jack 85, Nabend und Rise Up. Dominik Gölles, Rise Up und Servus aus der Steiermark. Also, geht schon wieder los hier mit Österreich.
Ja.
Österreich, Steiermark. Vettel 69 mit Servus. Elias ist mit dabei. Rise Up aus dem Süden. Bananenhart ist dabei. Hallo zusammen. Grüße von der Schweiz. Ich hoffe, du bist nicht so neutral. Jürgen 21. Moin aus Kiel. Rise Up. Und Charlotte Sometimes. Mhm. Heißt das, du pendelst? Oder was möchtest du uns damit sagen? Der zweifache Fantasy-Champion Frozen ist mit dabei. Gude. Kurt 67, Servus aus München. Frozen bestätigt dich hiermit. Er hat sie doch in die Endzone getragen.
Getragen.
War halt unsere Endzone. Safety also, willst du sagen, ja? Safety. Okay. Ja, Jungs, es ist, wie es ist, will ich schon fast sagen. Wir haben mit einer Selbstverständlichkeit die Minnesota Vikings 22-6, also das Ergebnis alleine hätte man mal irgendwo bei irgendeinem Buchmacher tippen müssen. Ich glaube, da wäre es da reich rausgegangen. 22-6 haben wir sie geschlagen. Und es war zu keiner Zeit des Spiels spannend für gegen uns, sage ich mal. Ich glaube, wir haben immer geführt. Zu keinem Zeitpunkt hatten wir irgendwie, hatte ich persönlich das Gefühl auf dem Sofa, so um 2.20 Uhr morgens, dass es irgendwie schief gehen könnte.
Naja, man muss das
aber, ein bisschen... War mal was anderes, oder?
Man muss das mal ein bisschen relativieren, weil natürlich, wenn du 12-6 führst und du hast natürlich immer Angst, ein Touchdown bedeutet schon Rückstand, so ehrlich wollen wir dann doch bleiben, auch wenn man natürlich die Dringlichkeit unserer Defense, und das lege ich dir schon mal vorweg, einfach an diesem Tag deutlich gesehen habe und die hat dann auch klar gemacht, dass das Spiel relativ schnell entschieden ist.
Hatte nie Angst. Ich hatte auch nie Angst, dass die irgendwie einen Touchdown machen könnten gegen uns. Zu keiner Zeit. Kevin?
Ich auch nicht. Weil das irgendwie so souverän runtergespielt wurde. Ich bin ja eingeschlafen dann einfach im Auto in Norwegen. War ein bisschen strapaziert. Ich habe bis Ende drittes Quarter habe ich durchgehalten und dann ich bin ja, wie jeder weiß, ein Freund von Offensivspektakel. Das wurde mir dann leider nicht geboten, außer auf dem Grund, aber war ein souveränes Ding. Ich hatte ganz kurz Zweifel, als AJ rausgegangen ist, verletzt. Da habe ich gedacht, und dann kam ja direkt das dicke Ding auf JJ. Und dachte, nein, jetzt geht er hin, aber nö. McCarthy, ich weiß nicht, ob er Geister gesehen auf dem Spielfeld oder so, der war mir vollkommen neben der Spur. Und schon mal Lob an Ulbrick. Nach 2 Spielen will er mich Lügen strafen mit der Defense, obwohl er den Pass und den Run gleich gut verteidigt. Sehr, sehr löblich. Das ganze Scheme von ihm übrigens gefällt. Sehr gut.
Muss man natürlich dann auch sagen, als Terrell rausging, haben wir keinen einzigen Punkt mehr kassiert. Und
wir spielen besser ohne ihn, willst du sagen?
Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. Das wäre Wasser vielleicht auf deine Mühlen, aber nein, das habe ich nicht gesagt.
Hier muss man aufpassen, was man sagt. Man kommt schnell in Schwulitäten. So Jeff Ulbrich hat auch den Gameball gekriegt nach dem Spiel. Ja, unter anderem die Offensive Line hat, glaube ich, einen gekriegt. Jeff Ulbrich hat einen bekommen. Ja, kommen wir noch zu der Offensive Line. Und ich glaube, es gab noch einen dritten, aber ich weiß nicht mehr, wer.
Wahrscheinlich Romo, weil er Floyd nicht erkannt hat.
Und Romo hat ihn gekriegt, ja, tatsächlich. Ja. Romo, Parker Romo, by the way, Peachtree Native. Jetzt fangen wir schon an, Natives zu haben auf der Kicker-Position.
Mit meinem Wunschkicker gewesen. Hab's noch extra auf Discord geschrieben. Der hat mir letztes Jahr so gut gefallen in der Vertretung von Reichardt bei den Vikings. Und da ist er. Souverän gemacht. Das erste war am souveränsten von allen. Da weiß ich bis heute nicht, ob der drin war oder nicht, aber
Also die Zuschauer im Hintergrund haben sich jedenfalls gefreut, schon über das verkickte Spiel. Dummerweise waren die Schiedsrichter anderer Meinung.
Ich fand den klar drinnen. Keine Zweifel. Aber danach wurde es sicherer. Also ich glaube, der erste, der musste irgendwie so musste erstmal was von ihm abfallen und dann alles souverän. Bevor wir zum Spiel starten, sprechen wir über ein paar Personalien. Du hast es schon angesprochen, AJ Terrell, der berühmte Hamstring, hat gezwickt und gezwackt. Aktuell Week to Week. Ich denke, wir sehen ihn erst nach der Bye wieder.
Ja, sehe ich auch so.
Das wäre zumindest vernünftig. Also ihn jetzt wirklich, weil es sah schon hart aus, wie er im Laufen das Ding immer komplett erstmal gepullt hat. Also, ja. Sollen sie ihn rauslassen und dann
gegen die Panthers muss es auch so reichen.
Habe ich auch, wenn ich schon sehe, dass sie den dritten O-Liner mittlerweile verloren haben, denke ich, ui, das könnte ganz lecker werden.
Ja, war natürlich ein ziemlicher Schreck, muss ich sagen. Also sich so von hinten mit dieser für Robert Lemke typischen, machen Sie mal eine typische Handbewegung an den hinteren Oberschenkel. Ja, das ist doch nicht so schön.
Hamstring. Nie lustig. Und dann vielleicht mit am auffälligsten noch JPJ, unser Pass-Rush-Gott, hat am Mittwoch jetzt nicht trainiert. Das waren aktuelle News, die können wir dienstags gar nicht bringen. Das ist
Stimmt. JPJ ist das gar nicht gewöhnt, überhaupt ein paar Snaps zu spielen. Der ist ja dann schon von College-Zeiten das nicht gewohnt, mehr als 50% zu spielen.
Ja. Jungs, wir haben es gar nicht abgesprochen diesmal. Wollen wir wieder von Positionsgruppe zu Positionsgruppe springen? Wie hättet ihr es?
Dann springen wir mal.
Springen wir.
Wo würdet ihr gerne starten? Auf der offensive Seite des Balles oder auf der Defensive? Defensive sparen wir uns, oder? Ist doch das Filetstück.
Ja. Machen wir Offensive mit rein. Ich werde hier schön mal teilen für uns alle. Und
endlich macht's mal einer.
Endlich macht's mal einer. Da sieht ihr einmal die Offensive Grace von uns.
Gebe ich übrigens gar nichts mehr drauf. Also ich bin gar auch so, ich bin allgemein so durch mit PFF. Also ich finde, für die Statistiken ist es richtig geil. Ich ziehe mir gerne Statistiken aus PFF, aber die Grades finde ich mittlerweile so gewürfelt irgendwie.
Mhm.
Also man muss mir jetzt wirklich mal verkaufen, warum jetzt zum Beispiel für ihre Verhältnisse, so wie sie gespielt haben. Wir wissen, die beiden Jungs können mehr. Daniel Mooney und Drake London so positive Grades haben. Zum Beispiel. Also, und AJ Terrell hat den schlechtesten Defensive-Wert gekriegt von allen. Der hat ja eine abgrundtief schlechte Grade gekriegt von PFF. Der hat Justin Jefferson aus dem Spiel genommen, beziehungsweise war kaum präsent in allem drum und dran, hatte einen geilen Pass-Break-up und allem. Also ich bin nicht zufrieden diese Saison mit den PFF-Grades, bin ich ganz ehrlich.
Na gut, es bildet natürlich dann auch immer verschiedene Schwerpunkte ab. Also jetzt gerade bei den Receivern hängt alles viel oder hängt viel mit dem Receiving zusammen. Ich sag mal, das Routenlaufen oder andere Dinge sind jetzt nicht primär gewichtet, würde ich mal einfach sagen. Und dadurch, dass wir kein risikobehaftetes Passspiel gehabt haben, kann man das so sagen, ja, sind natürlich die Statistiken da eher medioker, ne?
Ja, ich glaube, bei Drake hätte ich auch, dass er schlechter gewertet wird durch den Fumble, aber gut, da hat er ja trotzdem seine 3 Catches für 48, die er da sicher gefangen hat. Und ganz solides Runblocking. Gut, es ist halt, bei 60 fangen die ja an, das heißt, die hat ein paar positive Plays aus den 56 bis 57 Snaps insgesamt. Ist eigentlich schon okay. Ich wundere mich tatsächlich, dass auch jemand wie Bergeron auch mit so einer 59,7, also quasi Durchschnitt noch, weil den fange ich extrem schwach eigentlich. Und die ganze O-Line generell hat ja nicht gut ausgesehen. Aber du kannst bei uns aber auch, wie so offensiv zwar relativ unaufgeregt, ich hätte zum Beispiel Bijan eigentlich auch gedacht, er hätte eine höhere Grade, gut, wenn ich sein Blocking ansehe, das zieht natürlich auch nicht runter mit seiner 24,3. Aber ansonsten, was der nach quasi dem ersten Kontakt wieder rausgehauen hat, ich gedacht, der muss eigentlich eine bessere Run-Grade als 81,2 kriegen. Also,
ja.
Allein schon der erste Drive, der war ja schon quasi die halbe Miete.
Ja.
Ja, eben drum. Nun gut, nichtsdestotrotz, ja, lass uns beim Run-Game doch einfach bleiben. Viel gescholten letzte Woche, was hatten wir an der Anzahl, 50 Yards oder so
kumuliert? Ja, mit den beiden, ja.
49, glaube ich, ja.
Das hat sich jetzt komplett geändert. Bijan,
immer beim Sinn, Stemmern.
Ja. Bijan hat es eigentlich elitemäßig gemacht, muss man schon sagen. Ihr habt das richtig angesprochen, die beiden. Der hat vor dem ersten Kontakt, nach dem ersten Kontakt, wofür man ihn kennt, sage ich mal, wofür er da ist, wofür er irgendwann mal einen dicken Vertrag bei den Falcons oder sonst wo erhalten wird, aktuell Top 3 Running Back der Liga.
Ja, definitiv. Vor allem auch im Pass-Game einfach da. Also letzte Woche ja noch die Drops, jetzt war er wieder sehr sicher und ja, das ist schon hart. Allein deswegen freue ich mich natürlich auf das Panthers-Game. Die sind da unheimlich schlecht mit ihren Linebackern in der Coverage. Das ist auch sehr lecker. Also so wie das angeht. Außerdem habe ich Bijan in Fantasy. Ich kann mich ja jede Woche jetzt richtig doll freuen. der gewinnt mir am Laufenden mal meine Spiele. Ja. Also ich hab, glaube ich, die Top 2 habe ich. Ich habe James Cook und Bijan, also ganz gut gedraftet.
Nicht schlecht, Herr Specht.
Ja, aber auch tatsächlich die Gewichtung mit Algier hat diesmal ganz gut gestimmt, gerade in der ersten Hälfte. Die kurzen Distanzen, wie von uns ellenlang gefordert, sind jetzt in Algiers Hand, was ich sehr vernünftig finde. Und
es funktioniert auch noch. Wir fordern es und es funktioniert auch noch. Das ist das Schönste daran. Ne? Stimmt. Nein, ich freue mich für Algier.
Unbestritten. Du kriegst eigentlich viel zu selten den Ruhm. Er hat mehrere First Downs damit herausgeholt, wo ich nicht sicher gewesen wäre, ob Bijan die hingekriegt hätte. Ja, gute Touchdown, den möchte ich etwas separat sehen. Da kommen wir vielleicht später zu.
Er hat einen Touchdown erlaufen.
Hat sich Todd Gurley damals auch gedacht im Falcons-Trikot.
Ja, ja, genau.
Er hat sich einen Touchdown erlaufen.
Ja, ja, Fakt, ist fair. Fakt.
So.
Okay.
Und er hat mehrere First Downs rausgeholt. Er hat ganz stark, auch nach dem ersten Kontakt wie Bijan, nur auf andere Art und Weise, noch viele, viele Yards rausgeholt, so wie man ihn kennt. Einer der besten Backup-Running Backs der Liga.
Ja. Ja. Und 16 Carries ist dann auch in dem Rahmen, wo es absolut okay ist.
Absolut.
Bijan, die 22, die er hatte, das ist an Workload absolut genug und du siehst ja, was er draus macht bei 6,5 irgendwie im Durchschnitt, 6,5 Yards.
Ja. Super. Kurt 67 wirft hier rein. Ich behaupte, um das Run-Game weiter stabil zu halten, sollten die Falcons einen Fullback holen. Fullback plus Werner auf Tight End und dann geht's ab. Ich möchte mal was zu Werner sagen.
Ja.
Ist ja ein relativ teurer Blocking-Tight-End,
ja,
gemessen an der Liga und für seine Rolle.
3 Jahre, 13,5, richtig, Kevin?
Yep.
Und können wir cutten nächstes Jahr. Und ich muss sagen, dafür verpasst er mir zu oft ein paar Blocks. Er erkennt nebenbei aber auch viele, also das muss man ihm zugute halten, viele Sachen, wo er manchmal die Situation echt gut liest. Aber manchmal weiß ich nicht. Also es gefällt mir nicht so konstant stabil genug, wie es sein sollte für seinen Vertrag.
Du denkst da bestimmt an die Situation, wo wir einen Sack kassiert haben und er dann diesen Stunt... Ja, dachte ich mir.
Spielt auf jeden Fall nicht so souverän wie letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja wirklich gut, was er gemacht hat im Blocking, aber dieses Jahr... Ich meine, Kitoriano hat ja 15 Snaps gekriegt, also wir haben ja viel 12 Personnel gespielt, wahrscheinlich aufgrund der Verletzung oder Angeschlagenheit vielleicht auch noch von Ludden und Mooney.
Möchte ich mal kurz einwerfen, 12 Personnel, League High mit 55 Snaps an diesem Wochenende.
Mhm. Wollten
Keine
halt
anderes Team mehr.
Wollten halt unbedingt Run Game etablieren, hat ja auch gut geklappt. Also das war ja eigentlich auch das, was wir ja sagen, ne? Das, was Arthur Smith, dieses eine legendäre Browns Game, wenn ihr es nicht stoppen könnt, kriegt er es halt die ganze Zeit zu spüren. Vollkommen richtig. Auch gut von Robinson, dass er das gemacht hat. Einziger Kritikpunkt ist halt Red Zone Efficiency. Das ist einfach zu wenig. Ja. Ist so. Du läufst halt natürlich immer wieder Gefahr, wenn du gegen eine bessere Offense spielst, dass du einfach mit den Field Goals nicht mehr hinkommst am Ende. So.
Aber die Time of Possession hat wieder deutlich für uns gesprochen. 36 zu 23 oder 37 zu 23 ungefähr. Ist ganz klar der Vorteil auf unserer Seite gewesen, weil die Vikings hinterher zum Passen gezwungen waren und dann halt bei JJ McCarthy doch 2, 3 eher fragwürdige Dinger dabei rauskamen.
Letzter Satz von mir zum Running Game. Warum haben wir es etabliert? Da gab es einen ganz schönen Satz über Zach Robinson, weil er, ich zitiere einmal, a little bit surprised, Minnesota kept its safeties back in the second half. Also die haben weiterhin ihre Safeties nicht in die Box getan, um den Run zu verhindern, sondern haben die ganze Zeit den Pass erwartet von Penix und den Gefallen haben wir ihnen nicht getan.
Ja.
Also die haben sich eigentlich selber geschlagen. Dann rutschen wir doch mal einen nach vorne. Penix, weil um den geht's ja jetzt. Wir hatten gerade eine ganz angeregte Diskussion schon.
Ja.
Deswegen überlege ich gerade, ob ich vorlegen soll oder ob ich die anderen ob ich die anderen beiden Idioten vorlegen lassen soll, damit ich sie dann argumentativ auseinandernehmen kann. Aber wenn ihr wollt, lege ich mal vor. Eins vorweg: Michael Penix ist aktuell in der Liga der einzige Quarterback, der mindestens 50% aller Snaps gespielt hat, der kein einziges Turnover-worthy Play gespielt hat in den ersten Wochen. Warum finde ich das jetzt so besonders? Wenn ich mir Rookie-Quarterbacks anschaue, dann ist eine Sache immer sehr auffällig. Die möchten sich einigermaßen zurecht beweisen in der Liga. Hey, ich bin da, ich war nicht nur auf dem College toll, sondern ich hab's auch drauf in der NFL. Michael Penix Jr. hat in dem Spiel jetzt am Sonntag absolut gezeigt, dass er da ganz uneigennützig ist, dass er sein Star-Potential zurückstellt oder zurücksetzt und sagt, okay, ich halte mich hier an den Gameplan und ich manage das Spiel weg. Und meine Fresse, der Typ hat das Ding weggemanaged. Wie ein Großer. Warum freue ich mich da so rüber? Oder warum bin ich so euphorisch? Warum möchte ich nicht diesen Star-Receiver haben, der das Spiel an sich reißt und allem drum und dran? Klar, hätte ich gerne. Sage ich auch ganz offen. Es gibt nichts Geileres, als wenn du so einen Quarterback hast, der das Ding in die Hand nimmt, à la Josh Allen und notfalls, wenn er keinen Receiver findet, das Ding selber gewinnt. Aber ich finde es so herrlich erfrischend, nach all den Jahren mit Marcus Mariota, mit Desmond Ridder und dieser Achterbahnfahrt, die wir mit Kirk Cousins hatten teilweise, der fantastische Spiele teilweise hatte für die Falcons, das möchte ich nicht kleinreden, finde ich es einfach geil, jemanden zu haben, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und das Ding ganz ruhig, ganz sanft wegmanagt. Letzter Satz zu Penix, bevor ich euch loslasse. Ihr wilden Hunde. Was ich an Penix zudem sehr schätze, das habe ich nie gescoutet, das ist mir erst jetzt in der NFL aufgefallen. Ist also nichts, wo ich stolz drauf sein kann, sozusagen, wo ich irgendwann mal sagen kann, ja, habe ich immer schon gewusst, schon bevor er in der Liga war. Nein, habe ich nicht gewusst. Aber was er für ein absolut kühler Hund ist, wenn es mal nicht läuft. Wenn der mal zwei Pässe nicht anbringt, drei Pässe nicht anbringt, wenn das Run-Game nicht läuft, wenn er gesackt wird und so. Der ist so eiskalt, der Typ. Der lässt das gar nicht an sich heran. Und ja, I'm in love. Und jetzt könnt ihr, und da hoffe ich jetzt auf Unterstützung aus dem Chat, jetzt könnt ihr Michael Penix gerne auseinandernehmen. Bitte.
Ja. Chris, du wolltest unbedingt.
Na gut, dann fange ich mal an. Ja, also zwei Dinge dazu. Erstmal, Zach Robinson ist der Offensive Coordinator. Ich weiß nicht, wer da jetzt die Spielzüge ansagt, aber Penix ist Rookie. Das heißt, er wird, wenn es gut für ihn ist, noch die Spielzüge ausführen, die man ihm ansagt. Das heißt, natürlich, du kannst ihm Credit geben und wir haben gesehen in den Wochen, die er jetzt für uns gespielt hat, dass da wirklich was Großes ranwächst, keine Frage. Aber ich würde es jetzt auch nicht überinterpretieren, weil man macht sich auch Gedanken um Penix auf dem Spielfeld. Man lässt ihn kein unnötiges Risiko eingehen. Man hat einen Gameplan, den bearbeitet man. Man hat eben vorwiegend aufs Running Game gesetzt. Und warum sollte man ein unnötiges Risiko dabei eingehen? Ich sehe das nicht, zumal uns der Spielstand eigentlich in jeder Weise dazu hingetragen hat, diesen Weg zu gehen. Also ja, ich finde ihn natürlich genauso gut wie ihr, aber ich muss Realist bleiben bei dieser Geschichte und sagen, als Rookie-Quarterback machst du erstmal das, was dir gesagt wird an Spielzügen. Wenn du irgendwann mal Tom Brady oder ähnlich heißt, dann machst du es auch nicht mehr, dann kreierst du deine eigenen Sachen. Hängt natürlich auch ein bisschen vom Standing und den jeweiligen Verein ab, aber Penix ist jetzt erstmal ein Rookie und der macht genau das.
Ich sag mal, ich stimme da Chris halt auf jeden Fall zu, weil er kriegt gesagt, Game managen, Run Game wird dir aushelfen, macht er. Macht er gut, er nimmt die kurzen Dinger, sieht man auch an seiner Average Depth, ist 6,8 Yards, ist halt wirklich wenig. Das ist so Cousins im Verwaltungsmodus quasi. Oder wie wir ihn letztes Jahr dann auch irgendwie zwischendurch mal gesehen haben. So.
Oder Patrick Mahomes-mäßig.
Aktuell auch Mahomes, ja. Gut, Mahomes spielt auch tatsächlich schon seit 2,5 Jahren nicht mehr auf diesem Niveau, den er davor hatte. Also ich sage auch ganz ehrlich, wenn du dann irgendwie einen Mahomes gegen einen Josh Allen stellst, würde ich immer mittlerweile Josh Allen halt einfach nehmen, weil er mir einfach mehr gibt.
10 von 10.
Ja, würde ich auch machen. Wirklich so. Ja. Gut, Allen kann es auch sagen. Hat jetzt gegen die Jets halt auch nur das Nötigste gemacht mit seiner blutigen Nase, wie auch immer so. Was bei Penix waren teilweise nur Entscheidungen dabei, halt in der Red Zone, wo ich mir denke, den würde ich gerne sehen, dass er ihn anbringt, sagen wir mal so. Vielleicht muss er auch anbringen, aber einen richtig weiter auf Pitts. Pitts läuft einfach nur eine kurze Slant. Penix versucht einfach nur einen kurzen Dump auf Bijan, der den dann nicht festhalten kann. Mir ist das, er hat natürlich, ja, kein Turnover-worthy Play, hat aber auch gar keinen Big-Time-Throw. Also es ist einfach so, er, wie gesagt, macht das, was er irgendwie machen soll. Macht das unaufgeregt. Also man hat wenig Angst, also ich zumindest. Ich habe keine Angst, wenn er in der Pocket steht. Ich finde, er macht das gut. Ich hatte ein bisschen Respekt davor im ersten Drive mit diesem Delay of Games und False Starts, dass ich gedacht, oh, was ist jetzt los? Schon ein bisschen viel Druck, da war auch sichtlich frustriert dabei.
Cool geblieben.
Er ist cool geblieben, aber klar, ist gut, wenn der Gameplan ist, die Vikings droppen ihre Safeties, die beiden, warum soll dann unnötig diese 40-Yard-Dinge raus sein? Ist ja vollkommen richtig. Aber er macht natürlich jetzt nichts Besonderes. In dem Sinne, er macht das durchschnittlich bis gut, sein Game Management macht das, was er machen soll, aber es ist jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist der Quarterback aktuell, auf den man so lange gewartet hat, sondern er macht das, die Entwicklung ist da, das finde ich geil, wünsche mir natürlich, dass so ein bisschen mehr diese Magie kommt, die er im letzten Jahr hatte, gegen die Commanders oder Panthers, das so kommt wahrscheinlich auch demnächst, war mir jetzt in den ersten beiden Spielen alles erstmal ruhig, unaufgeregt vor allem, wirklich unaufgeregt, aber nichts Besonderes. Ist einfach so. Ja.
Was ich noch dazu sagen möchte, es ist ein Stück weit auch sehr gut gelaufen für uns, weil in einer Liga, wo die Teams alle mit Plänen und Gegenplänen und noch gegenteiligeren Plänen arbeiten, hast du jetzt eine gewisse Unberechenbarkeit geschafft. Die erste Woche hast du mit dem Pass die meisten Yards gemacht, die zweite Woche mit dem Laufen. Wenn ich jetzt die Panthers wäre, stelle ich erstmal die Box vielleicht wieder zu und dann kommt wieder Penix-Time.
Zumal, das muss man jetzt auch einfach offerieren, da können wir fast schon eine Positionsgruppe wieder vorrücken, und zwar die an der Line of Scrimmage stehen, sowohl O-Line als auch die Receiver, die beiden nicht ihre besten Tage hatten. Also, ja, du kannst es versuchen, gegen Brian Flores zu werfen. Kannst du alles machen. Du musst aber auch im Hinterkopf behalten, es war das erste Spiel von Mooney, der die ganze Preseason verpasst hat. Es war ein Spiel von Drake London, wo wir alle nicht wissen, wie fit war er wirklich nach seiner Schulterverletzung. Und das hast du auch gesehen. Ne? Das hast du auch gesehen. Das Route Running, ich weiß nicht, wer sich schon das All 22 angeguckt hat oder so, von Mooney. Ja, geht so.
Ich sag's mal so, du hast ihm, ich habe mal drauf geachtet, ich habe mir die dritte Wiederholung reingezogen, ich habe mal drauf geachtet, wenn er den Ball gefangen hat und abgelegt hat, du siehst ihn ins Gesicht, du siehst förmlich, dass er Schmerzen hatte, also er hatte sichtlich Schmerzen bei jedem London? Catch. London. Und ich hoffe, dass das diese Woche dann etwas besser wird, weil er war schon deutlich angeschlagen.
Aber da würde ich ja dann denken, auch wenn du natürlich einen Namen wie Drake London irgendwie auf dem Spielfeld hast, aber gerade wenn es komfortabler wirkt, dann lass ihn raus. Dann lass ihn wirklich vernünftig, weil du läufst eigentlich Gefahr, wenn er nicht wirklich fit ist, irgendein Defender sieht das und targetet einfach seine Schulter. Der kann ihn ja tackeln, wie er will. Da würde ich mir dann immer so Sorgen machen, ne, wenn man das wirklich, wirklich wahrnimmt. Und letztendlich haben wir dafür ja 6 oder 7 Receiver. Gut, Casey Washick war jetzt auch nicht dabei, darf auch nicht vergessen, da fehlt vielleicht auch nochmal so ein sicheres Target. Wie gesagt, auch ich denke auch gegen die Panthers wird das wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, das Passing Game, oder hoffentlich ein bisschen mehr, je nachdem, was sie uns anbieten. Das Einzige, was mir halt auch fehlt, ist Play-Action. Ich glaube, das ist für Zach Robinson einfach an sich nichts, was er gerne macht, aber wenn du aus 24 Dropbacks wie nur 4-mal Play-Action spielst, gerade wenn das Run-Game so gut läuft, finde ich ein bisschen wenig, weil ich glaube, es gibt ja. Panics doch eigentlich aus Sicherheit, wenn du sagst, das Run-Game ist da, die Linebacker beißen ja dann im Zweifel relativ hart da drauf. Das würde ich mir noch ein bisschen wünschen, dass das auch mal ein bisschen von Zach Robinson dann eben mehr implementiert wird. An Panics liegt das natürlich nicht von der Spielauswahl.
Entwicklung. Wir hatten ein bisschen bessere Motorics wieder von Panics.
Ja.
Es waren nicht mehr diese komischen Drehungen dabei. Ich glaube, einmal hatten wir sie noch mal. Aber ansonsten. Und der hat ja einen unfassbar schnellen Release, ne? Der war ja letzte Saison schon schnell, aber der ist ja immer, der ist ja noch schneller geworden im Release.
Ja. Du hast das eigentlich deutlich gesehen im Vergleich zwischen JJ McCarthy und Panics, gerade eben, weil beide auch direkt gegeneinander gespielt haben in der letzten College-Saison. Panics wirkt da einfach erwachsen. Wirklich erwachsen in seiner Spielanlage, in seinem Verhalten auf dem Platz. Also das kommt einfach, also es fühlt sich einfach anders an.
Absolut. Erwachsen, das ist auch ganz gut, das muss er sein, weil schön, dass wir die Passing Pressure hier nämlich offen haben. Es war doch wieder viel Pressure. Die Pass Pro waren nicht so on fleek. Ich habe es mal wieder aufgeschrieben. Über Matthews kam ein Hurry und ein Sack. Über Bergeron kam ein Hit und ein Sack. Newsel war noch mit der Beste, der Zweitbeste, eher gesagt. Nur zwei Hurries zugelassen. Lindstrom hat ein Hurry zugelassen. Ja, und dann Wilkinson, drei Hurries, ein Hit. Beide Sacks also über links, muss man aber auch sagen. Bergeron und Matthews. Und wenn du nochmal gleich auf die Passing-Stats zurückgehst, das war im letzten Spiel schon, wenn Panics eine saubere Pocket hat, wenn die kept clean ist, da hat er unfassbar starke Werte, der Typ.
Ja.
Er muss halt echt um sein Leben laufen und dafür war der Pass auf London, der zum Fumble geführt hat, der unheimlich stark. Rausgescrambled, aus der Pocket, im Lauf, ein Dime geworfen. Alter Schwede, das war schon, das war richtig sexy, ey. Das war ein Pro-Wurf.
Aber das stimmt schon, wo du es halt ansprichst mit der O-Line, das war wieder zu beobachten. Das ist, das Pass-Blocking läuft echt
überhaupt nicht.
Maximal durchschnittlich. Also es ist natürlich auch zwei starke D-Lines und gute, also Defensive Coordinating, halt Blitz-Packages losschicken wie sonst irgendwas mit Bowles und Flores. Das ist allgemein schon schwer zu kontern auf jeden Fall. Aber unsere Line hilft da auch wirklich sehr, sehr wenig, dass da irgendwie mal was passiert, dass er wirklich mal 3-4 Sekunden Zeit hat. Gar nicht. Ist überhaupt nicht der Fall. Da macht man sich natürlich jetzt schon ein bisschen Sorgen generell, weil es ist ja jetzt nicht nur Wilkinson, der da irgendwie struggelt als dritter Tackle. Also es ist ja vor allem auch Lindstrom. Lindstrom auch letztes Spiel nicht gut gespielt, jetzt schon wieder Interior Pressure zugelassen, weiß ich nicht. Da erwartet man einfach mehr. Oder das andere ist gewohnt auch.
Und Matthews, ich finde, Matthews hat Matthews hat einen Step back nochmal gemacht diese Saison. Bisher zwei Spiele gespielt, ne? Mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, er wird ja auch nicht jünger.
Ja. Also ich denke, Wilkinson kommt vielleicht mit mehr Spielpraxis auch in den Flow. Lindstrom ist natürlich dann auch immer da, um auszuhelfen, aber das geht natürlich nicht immer.
Das auf jeden Fall. Also zumindest müssen aber die ganze Line besser werden, was das Verteidigen von Stunts angeht. Das ist echt, echt schwer in der Absprache dann.
Ja, ja. Und das ist dann halt auch das Ding. Das zahlt dann halt auch auf so einen jungen Quarterback nochmal drauf. Ne?
Ja, klar.
Wie sollen sich einfach diese Routes auch entwickeln von den Receivern, wenn du keine Zeit hast? Ne? Dann kommst du nur auf Dump-Off-Pässe und dann kriegst du halt die 15 Jahre, 20 Jahre gar nicht mehr hin.
Ja, genau, das meine ich ja, aber der würde ja theoretisch halt Play-Action einfach gegen helfen. Dann hast du ja theoretisch zumindest schon mal mehr Zeit.
Ich kann es aber auch verstehen, wenn du aktuell so Probleme hast mit Pressure, dann willst du vielleicht nicht, dass sich dein, wir sagen die ganze Zeit Rookie-Quarterback, er ist es nicht, aber ihr wisst alle, was wir hier meinen, ne? Dass der, wenn der sich umdreht aus der Play-Action, schon einfach eine Hand im Gesicht hat.
Ja, ich meine, zumindest rein von den 4 Snaps, ich meine, das ist halt wirklich wenig.
Ja.
Er hat 4 Dropbacks, 3 Attempts, davon hat er die mit Abstand die beste Grabband 81,3 und 3,4 Time to Throws natürlich richtig gut. Ich würde es mir einfach gerne wünschen, weil es ist ja einfach faktisch, wenn du halt Play-Action implementierst, sind die Quarterbacks einfach im Schnitt erfolgreicher, als wenn du sie halt statisch einfach aus der Shotgun werfen lässt. Ne?
Ja, absolut. Deswegen. Ich bin ein totaler Freund von Play-Action. Ich liebe Play-Action. Da können sich so geile Routes bei entwickeln. Das ist einfach so cool. Aber da müssen wir halt erstmal hinkommen, ne? Das ist aktuell nicht so einfach so. Wo haben wir es? So, da. Gut. Noch jemand was zur O-Line? Sonst können wir nochmal über die Receiver respektive Titans gerne reden. Pitts, stabil. Über 2 Wochen. Nicht überragend. Also, dass er jetzt hier irgendwie als Unicorn durch die Liga läuft. Aber aktuell ein stabiler Titan. Das darf man ihm
zusprechen. Hat tatsächlich gerade am Anfang so ein bisschen noch die Offense getragen mit den ersten 3 Catches. Die Rolle ist erstmal völlig okay. Es ist das Gesamtgebilde, was zu steuern gilt.
Ja, kann man nicht mehr hinzufügen. Ist natürlich, wie gesagt, einfach schade irgendwie, dass er diesem Ruf nicht gerecht wird. Und ich glaube, das ist er auch nicht. Nein. Das kann man jetzt irgendwie auch in 5 Jahren.
Jetzt abgefahren
nach 5 Jahren. Kann man irgendwie festhalten und.
Lass uns das Spiel gegen Miami zu Hause spielen, dann reden wir noch darüber, ob wir uns mal den Luxus leisten können.
Ja, dazu hier, wo Elias das hier gerade schreibt, würdet ihr Pitts verlängern mit Leistung, so wie in den ersten beiden Spielen bleibt? Nee, auf gar keinen Fall.
Also, weiß man schon, was man für eine, was man für einen Pick kriegen würde, Comp-Pick?
Das kommt ja darauf an, und das ist das Problem, was wir in der Free Agency dagegen ausgeben. Und so wie der Capspace aussieht, werden wir wahrscheinlich mindestens mal einen verpflichten, der im Bereich 10 bis 15 pro Jahr irgendwie angesiedelt ist. Und Pitts wird, also ich glaube, Kittel kriegt momentan, aber lass mich lügen, ohne jetzt nachzuholen, 17, 18 pro Jahr. Und Pitts wird jetzt nicht sagen, ich gehe mit 10 draus oder so, ein Tommy Tremble mit seinem 8, das macht Pitts nicht. Der wird schon seine 15 fordern. Und das wäre es mir nicht wert. Also ich würde mir keinen Tight End verlängern, der irgendwie seine 600, 700 Yards macht für 15 pro Jahr. Das würde ich das nicht machen. Zumal man immer noch Drake verlängern muss, das müsste jetzt, oder sollte, wie auch immer, aber das müsste man eigentlich auch schon gemacht haben.
Strategisch klug jetzt nach so einem schlechten Spiel, oder?
Jetzt könnte man zumindest mal 1 Million weniger pro Jahr diskutieren, das ist richtig.
Junge, du warst ja nicht gut, also lass uns mal ein bisschen bleiben.
Hey, genau. Hey, ganz ehrlich, er denkt an seine allererste Saison, da hat er, glaube ich, 5 Fumbles gehabt.
Ja, stimmt. Dann hat er extra seine langen Sleeves gegen die kurzen, diese Tapes und das war so ein Heckmeck da bei ihm. Das stimmt.
Ja. Ja, London eventuell nicht richtig fit gewesen. Daniel Mooney, erstes Spiel ohne Preseason. Ja. Es gab nicht viel, was wir über den Receiver sagen können. Ray, uncatchable Pass nicht gefangen. Red Zone hatte er sein Target. Das war von beiden nicht gut, von Penix nicht gut, von ihm nicht gut.
Ja.
Er war da, ist eigentlich die beste Umschreibung. Die passt schon. Ja, das wär's mit der Offense. Kommen wir zu der besten Unit, die wir haben, was wir vor der Saison schließlich auch groß angekündigt haben, unsere Defense.
Na klar. Oh, ja. Ich habe ja nicht umsonst auf Platz 30 getippt.
Da muss man ja wirklich, wie Samir schon gesagt, Credit für Ulbrich. Er hätte nie gedacht, dass klar, es sind erst 2 Spiele, aber die Anzeichen, die jetzt schon da sind, das ist schon erstaunlich, wie kreativ er vor allem seine Pressures durchbringt. Das ist das. Es ist nicht die One-on-One-Wins, weil die sind nicht so zahlreich, wie man das eigentlich auf dem Papier dann erwarten würde. Aber er ist unheimlich kreativ, wo er seine Blitze herkriegt, wie er seine Stunts setzt, wie er mal droppt, mal dann alle 5, 6 reinschickt. Das ist schon ganz gut anzusehen.
Dann habe ich eine Statistik für euch. Wir entwickeln tatsächlich den zweitmeisten Pressure per Drop in der Liga. Lustigerweise haben die Quarterbacks gegen kein anderes Team wie gegen uns so viel Zeit zu werfen. Danke, Flo. Es ist eine wilde Statistik, die so gar nicht auftauchen darf eigentlich. Also wir können Pass Rush, wenn man uns Zeit lässt.
Ja. Also vordergründig sehe ich erstmal die Sex.
Ja, das war natürlich gewaltig. Ich glaube, die meisten Sex in einem Spiel seit 2018 oder so.
Ja, und dann habe ich kurz mal hochgerechnet und habe gedacht, ein Sex aus dem ersten Spiel und 6 Sex aus dem anderen Spiel macht 7. 2 Spiele mal 8. Dann sind wir bei 56 Sex für die Saison. Okay, nein, das vergessen wir gleich wieder. Das vergessen wir gesehen. Also grundsätzlich möchte ich erstmal sagen, bei den Minnesota, die haben Leistungsträger gefehlt. Das kann man durchaus so sagen, ja. Bevor wir an die Position gehen, möchte ich das erstmal einordnen. Ja, wir waren überraschend sehr, sehr gut, was unser Defensivverhalten betrifft. Aber man sollte jetzt nicht den Fehler begehen, das jede Woche von uns zu erwarten. Lassen.
Nein. Nächste Woche auf jeden Fall.
Nächste Woche lasse ich es vielleicht noch gelten. Ja.
Moment, ihr greift schon wieder vor.
Ja, gleich. Das war erst allgemein. Jetzt darfst du ran.
Ja, ich wollte gar nicht groß ran. was ich sagen möchte, wir können ja gerne mal aufzählen, wer alles Sex gemacht hat. Dann können wir mal ein paar Name-Dropping machen. Ich würde gerne mit dem ersten anfangen, weil ich dem eigentlich auch gleich den Sack wieder wegnehmen möchte. Es ist James Pierce Jr.
Den halben.
Allem Respekt.
Also, ja.
Er hat einen halben, ja, und den halben würde ich ihm fast schon wieder wegnehmen.
Ja.
Weil, wenn Brandon Dorlos nicht da gewesen wäre, das wäre schon wieder kein Sack geworden. Das Ding hätte er schon wieder nicht gefinisht. Ich weiß, ich nerve damit. Und ich möchte mich auch nicht so drauf schmeißen auf ihn und immer wieder draufkloppen und allem. Aber es ist auffällig. Es tut mir wirklich leid. Er entwickelt ganz viel Pressure. Alles cool. Gehe ich auch total mit. Aber seine Technik, wenn er am Quarterback die Hände dran hat, ist grausam, gelinde gesagt. Und ohne Brandon Dorlos hätte er das wieder nicht hingekriegt.
Fehl ihm vielleicht so 5 bis 10 Pfund, damit er mal ein bisschen kräftiger wird in den Ärmchen. Aber auch auffällig, sehr auffällig leider, One-on-One-Wins sind nach wie vor sehr rar. Also da steht zwar auf dem Papier 6 Sacks und wir haben super viel Pressure, aber wenn man sich das anguckt, wie das zustande kommt, sind 90% sind durch pure Stunts. Ich glaube, Jalen Walker hat den einzigen Clean Win, wo er wirklich geile Handarbeit gemacht hat, was auch hier bei PFF gar nicht draufsteht, wo ich denke so, verstehe ich nicht, weil eigentlich müsste er ja bei den True Pass Grades besser wegkommen, weil er schon deswegen oder da zumindest ein Pressure gewertet bekommen hat er aber gar nicht. Das war richtig schön technisch gesehen, aber sonst, es ist alles nur über Stunts. Es ist eigentlich Scheme von Ulbrich, ist jetzt nicht die individuelle Klasse unserer Spieler, zumindest überwiegend nicht. Das sind meistens Free Rushes oder halbwegs freie Rushes. Also, wie gesagt, ne, nicht so blenden lassen. Da ist jetzt nicht viel dabei, wo ich denke, Alter, der hat den One-on-One gewonnen und ist nach 2 Sekunden schon mal vorbei, sondern, wie das meintest du auch, Dominik, ist ja auch richtig, das dauert meistens 3 bis 4 Sekunden, bis man erst da ist. Und das ist dann zu viel, unterm Strich.
Die Average Time of Throw gegen uns ist, ich stehe natürlich hier nicht mehr offen, ist über 3 Sekunden. 3,2.
Ist eigentlich zu viel.
Das ist zu viel. Ja, der bisherige Gewinner vom aktuellen System Ulbrich in der Defensive Line ist ein Liebling von Kevin, Zach Harrison.
Mein schöner Scouting-Bericht mit ihm für die dritte Runde und endlich kommt er zur Geltung. Macht auch gut.
Ist doch ungelogen aktuell der Gewinner im System, ja, Ulbrich, oder?
Auf jeden Fall. Line. Weil er halt wirklich also seine Stärken ausnutzt und weil wir eben die Line so gut rotieren können. Und das ist ja das, was wir auch angesprochen haben, wo vielleicht so ein bisschen Angst gemacht hat quasi, dass man, ich sag mal, ständig dieselben 4 gegen dieselben 4 durchwechselt, sowas Nielsen gemacht hat. Aber das wird ja pur durchgewechselt. Das ist ja keine Line irgendwie mal gleich für 3 Snaps in Folge. Und das ist halt gut. Die sind alle frisch, kommen von der Bank, die haben alle Bock drauf, jeder einen Sack zu machen. Das meinte, glaube ich, Rook nach dem Spiel. Rook oder Dorlos, einer von beiden, meinte das so. Als der erste gefallen war, wollte jeder auf einmal auch nochmal einen haben. Ein kleines Wettkampfdecken quasi im Team. Aber also wirklich, also auch Dorlos dann mit dem Schritt nach vorne. Gerade die Interior-Rusher auf jeden Fall besser als die Edger von uns. Das kann man und muss man dann so festhalten, ja.
Ja, Rook By the way, nach Woche 2 einer der besten Pass-Rush-Interior-Defensive-Liner der Liga.
Ja.
Ja. Muss man einfach mal so, muss man einfach stehen lassen. Und wie gesagt, das
wird... Und immer in der Def-Chart hinter Dallas.
Ja, wobei, ich glaube, diese Def-Chart sagt auch gar nichts, ne? Wenn man sieht, das kann man jetzt Rook 20 Snaps, Dallas 22, dann
das kommt war bei den Falcons aber schon immer so. Es gibt keine Franchise, bei der ich so wenig auf eine Def-Chart gebe, wie bei den Falcons. Das ist ganz komisch. Das ist so seltsam bei uns. Das war die letzten Jahre schon so. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, weil wir haben ja auch verschiedenes Personal. Also, ich weiß nicht. Defensive Line, ja, es bleibt spannend, ob es so bleibt. Kommen wir zu unser allem Lieblings-Free Agent. Wir haben es alle immer gewusst. Wir haben es alle. Wir haben es alle immer gewusst. Divine Diablo ist es einfach aktuell.
Ah, ist krass.
Ja, also. Er ist der Mister überall quasi bei uns in der Defense und immer da, wo es brennt, und tatsächlich setzt er auch alle seine Spielzüge wirklich gut um, und das ist schon Gold wert aktuell.
Ja, man muss vorsichtig sein, es sind natürlich nur 2 Wochen,
ja,
aber diese 2 Wochen, die waren so überragend, also Elite, hat ja auch, auch wenn ich, wie gesagt, aktuell auf die PFF-Grades gebe, weil die für mich echt gewürfelt sind teilweise, wie gesagt, AJ, da kommen wir noch zu, die sind einfach Elite, die Werte, die hat, und einen so sicheren Tackler, den habe ich mir immer gewünscht schon für die Falcons, wirklich immer.
Vor allem hat man ja auch wirklich die Chance, dass man, weil Ellis läuft ja aus dieses nach dieser Saison, dass wirklich sagen kann, okay, man hat da jetzt Divine Diablo stehen, der ist, glaube ich, 3-4 Jahre jünger noch als Alice. Den kannst du da implementieren, kannst du in Ruhe aufbauen. Eventuell kannst du auch anfangen mal Jalen Walker, würde ich super gerne mal als Linebacker wirklich sehen in der Mitte, vielleicht auch als 2. Dass du halt das ablösen kannst. Das ist eigentlich das, was, ne, was, wie gesagt, was gerade ich immer fordere. Die Spiele nicht mehr verlängern, wenn sie ausgedient haben, auch mal gehen lassen, selber Spieler ranziehen quasi und sich dann den Job verdienen lassen. Bates fällt gar nicht mehr auf, die ersten 2 Wochen, weil Watts einfach so einen guten Job quasi auch in der Secondary macht, wenn er getargetet wird. Und auch da kann man auch drüber nachdenken, ey, Bates, kannst du versuchen zu traden? Du hast jetzt halt Watts da. Je nachdem, ob DeMarco Helms irgendwie mal richtig fit wird, hoffentlich, dass du halt nochmal einen Safety da irgendwie implementieren kannst neben Watts. Aber so wie das jetzt aktuell läuft, ist das eine sehr, sehr gute Entwicklung auf jeden Fall für die nächsten Spiele.
Ellis würde ich sogar schon fast sagen, mit einer der Verlierer vom System. So wenig Pressure, wie er diese Saison entwickelt, das war ja seine Spezialität letzte Saison. Fast schon erschreckend. Wiederum muss ich dann sagen, ja, Linebacker mal selber entwickeln, das klappt bisher mäßig. Anderson ist immer noch nicht absehbar, wann er wieder spielen kann. J.D. Bertrand kriegt nur noch Special-Team-Snaps. Erkennt man an seinem Helm immer ganz gut im Special-Team. Und ja, was soll ich sagen? Den wir haben gehen lassen, letzte Saison schon, glaube ich, oder weiß ich gar nicht, oder ist diese Saison? Nate Landman.
Die Saison.
Ist einfach, Entschuldigung, aber fucking Captain bei den Rams und spielt eine unfassbar gute Saison auch nach 2 Wochen. Also, I don't know.
Ja, es ist schwierig. Auch vielleicht da irgendwie falsch eingesetzt letztes Jahr oder so, aber als Runstopper wäre ja eigentlich prädestiniert für so eine Rolle, auch was Diablo halt aktuell macht, ne? Aber
ja.
Keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht. Ja. So viel zu unseren Linebackern. Es ist ein Auf und Ab, also.
Ja, ist richtig.
Es ist schon echt cool anzusehen. Kommen wir zu unseren Cornern. Es fällt mir schwer, es ist ein bisschen schwer, diese Corner nach diesem Spiel zu beurteilen, weil, wie gesagt, J.J. McCarthy jetzt nicht so viel geleistet hat, dass man es wirklich auf die Goldwaage legen kann letztendlich. All 22 hat man eigentlich ganz cool gesehen, wie AJ immer dicht dran war an Justin Jefferson. Und das ist eine Herausforderung, weil er nun mal der beste Receiver aktuell in der Liga ist.
Und rausnehmen wirst du ihn nie können.
Nein.
Du kannst zumindest seinen Wirkungskreis etwas langsam.
Ja, eben drum. Ist dann auch verletzt raus, ist aktuell Week to Week, das haben wir besprochen. Was mich, by the way, ein bisschen wundert, dass wir haben einen Cornerback verpflichtet. Was macht eigentlich gerade Kobe Bryant so? Also, dass
das
der noch nicht
auch schon fragen.
Evaluiert worden ist, irgendwie, schade.
Ja. Ja, war vielleicht dann doch also ganz langsam ranziehen durch die Verletzung halt in der Preseason, ne? Ist jetzt ja am Practice Squad und dann letztendlich, also klar, gut, Clark Phillips ja genau dasselbe. Aber hier auch kleiner Shoutout. Die Alfred hat gut gespielt. Wirklich gut gespielt. Hat da nichts anbrennen lassen, war.
Ja, wie gesagt, also es fällt mir schwer.
Es ist klar, weil wir natürlich so viel Druck gemacht haben. JJ, wie gesagt, hat sonst irgendwas auf dem Feld gesehen. Vor allem die Interception.
Kannst du den Satz nochmal wiederholen?
Ich wollte gerade sagen, ja, ist richtig.
Was haben wir gemacht?
Druck. Was? Kenn ich auch nicht. Letztes Mal, glaube ich, irgendwie 2017 erlebt, als Don Terry Poe bei uns in der Line gespielt hat, so der dicke Mann. Aber nee, es ist schon ganz cool. Ich meine, und die letzte Deception von McCarthy, die Watts angefangen hat, das war ja auch wirklich hässlich.
Ja, gut.
Das war.
Aber da war ja auch, sag ich mal, keine Dringlichkeit in dem Wurf, da irgendwo noch einen Tackle anzusetzen oder sonst was. Der war ja wirklich jetzt alleine, ganz alleine auf Weitopf.
Ist
der
ihm doch nicht weg.
Also ich muss sagen, die erste Interception war natürlich dementsprechend granatengeil.
Stark von Bowman, also, richtig.
Ohne
stark.
Den Ball auf den Boden oder selber auf den Boden zu gehen, das war schon extrem sahnig.
Hand aufs Herz. Wer hat am Anfang der Saison einen so schnellen Impact von Bowman erwartet? Also, keine Ahnung. Ich bin echt begeistert, Bowman, muss ich sagen. Von Bowman
von Watts, da, keine Ahnung, die mochte ich ja schon beim Draft, den Uptrade und so, da habe ich auch gedacht, der ist einfach gut.
Ja,
Watts, aber Bowman ist richtig, das ist so.
Und jetzt stelle ich mir vor, Watts auf Safety, Hallams eben als Box-Safety und daneben Bowman. Das kann wehtun für manche Offensive-Spieler. Ja. Also Hallams und Bowman, die ja beide keine Kinder der Traurigkeit sind im Tackling.
Ja.
Das wäre schon Zucker. Und günstig für die nächsten 4 Jahre.
Ja, deswegen das ist immer draften. Ne? Da kann auch mal, wie gesagt, Hallams ist ja, glaube ich, auch ein 7. Runden-Pick. Den hast du 4 Jahre erstmal günstig dabei. Mhm. Auch wenn er jetzt aktuell nicht fit ist, aber ja, mach das. Das ist einfach die beste Strategie, die du fahren kannst. Deswegen mal gucken.
Ja. Wir müssen ein bisschen unsere Kommentar-Section hier mal aufräumen.
Ja, ich habe schon
viel, viel jetzt hier gekommen. Also ich überlege wirklich gerade ernsthaft, ob wir es hier auf Donnerstag verschieben. Ja, immer. Ich weiß nicht, Kurt hat jetzt schon zweimal gefragt und deswegen, ich denke, die müssten wir jetzt mal als erstes beantworten. Kurt 67 fragt nämlich, wo man das All 22 sehen kann. Das sind die sogenannten Coaches-Films. Yep. Filme auf DAZN. Ja, auf dem Game Pass. Da kannst du sie dir mal anschauen. Obwohl die nicht so cool sind wie jetzt College Tapes oder so, All 22. Die sind schon ein bisschen cooler, sich anzuschauen. Muss ich wirklich gestehen. Kurt hat außerdem noch geschrieben, mich hat es eh gewundert, dass ihr Diablo alle so negativ gesehen habt. Der hatte ein sehr gutes Jahr bei den Raiders letztes Jahr. Ja, ich glaube, unser Problem ist ja immer diese One-Hit-Wonders.
Ja. Yep. Mhm. Da das Vertrauen drin haben, weiß ich nicht. Man kann ja nur beurteilen, was der in 4 Jahren gemacht hat. Das war halt nicht gut. Im Schnitt.
Semi.
Ja. Yep.
Semi. Bananenhart schreibt noch, der QB-Need, der Quarterback-Need in der NFL nimmt immer mehr zu und wird dann noch größer werden. Denkt ihr wirklich dass jemand Cousins noch will? Schön, dass du es ansprichst, weil es kam kurz vor unserem Talk-Up nämlich ein Statement raus, dass Diana Rossini, meine beste Freundin, getwittert hat, dass die Falcons aktuell nicht gewillt ist, nicht richtig, aber keine Bemühungen in die Richtung anstreben, Kirk zu traden. Darauf hat James Palmer übrigens geantwortet, dass viele Teams oder viele Back-Offices in der Liga Kirk als Done ansehen. Also, dass er nicht mehr dieses Niveau hat, wie er vor der Achillessehne hatte. Wie viel Wahrheit dahinter steckt, wissen wir wie immer nicht. Das sind zwei sehr gut informierte Leute, jedenfalls, der Herr Pormer und die Frau Russini. Kevin hat es, glaube ich, vor dem Podcast ganz richtig gesagt. Es macht halt auch keinen Sinn, wenn du keinen vernünftigen Pick für Cousins letztendlich kriegst. Das Money ist eh durch, also im Cap-Space. Ja. Und ja, was würde uns jetzt zum Beispiel einen Sechstrunden-Pick bringen?
In den Händen eines guten...
Ja, genau.
Ganz genau. Ihr habt mich verstanden, ja.
Ja, deswegen. Also, wir müssen mal schauen, wo die Reise hingeht mit Kirk Cousins.
Aber und ich wollte sagen, ich glaube, die Trader dann ist irgendwie Anfang November. Von daher, so wie das jetzt aussieht, irgendein Quarterback wird sich eh noch verletzen. Ich meine, Burrow ist jetzt der Erste.
Fields ist raus.
Ja, wenn ein gut. Team verzweifelt genug mal, ist aber, ja. Und der Bedarf so groß in der Liga geworden ist, dass du wirklich was brauchst, dann wird man auch darauf zurückkommen. Und dann wird man sehen, wer was bereits zu entlohnen.
Er hatte so ein bisschen, das klingt so gemein, so Hoffnung, dass sich Purdy schwerer verletzt hat, weil Shanahan ja Cousins eigentlich nur sehr gerne hat. Das wäre ein möglicher Trade-Partner auf jeden Fall schon mal gewesen, aber...
Wann spielen wir gegen San Francisco? Woche 6?
Woche 6, 4, ja, Woche 6, ja.
Und
da ist Purdy das auch ist wieder...
Noch vor der Trade.
Naja, ne? Aber Purdy ist da ja auch wieder... Ich glaube, der trainiert so jetzt, der ist so am Überlegen, ob der jetzt sogar wieder spielen soll am Wochenende.
Okay.
So. Wir müssen mal gucken. Stafford oder Purdy, das sind so die beiden Quarterbacks, wenn die länger ausfallen da.
Ja, Stafford macht es aber schon wieder gut. Ne?
Ich sage ja das nur, wenn die ausfallen.
Ja.
Das wäre, glaube ich, so von den Trade-Partnern her ganz okay.
Eben drum. So, that being said. Henry schreibt noch, sorry, bin spät dran. Hat Kevin schon die Vorfreude verdorben? Nein, macht er bestimmt gleich noch die Vorfreude.
Ja.
Und, oh, da sprechen wir Henry an, da postet er gleich das nächste. Wobei man sagen muss, dass sich zumindest in den letzten zwei Wochen unsere Mid- und Late-Round-Picks ganz nice sind. Rook ist kein Mid- oder Late-Round-Pick, tut mir leid. Dorless, Harrison, kann man noch bezeichnen. Bowman, Watts, tut mir leid, auch kein Mid- oder Late-Round-Pick.
Ja, wobei und, war Late-Third-Round, ist schon Mid.
Watts?
Ja.
Ach, stimmt.
Pick 96.
Ich verorte den immer in die zweite Runde, ich weiß auch nicht.
Nee, war ein Uptrade in Runde 3.
Ah, okay.
5 Picks nach oben, aber hat sich gelohnt, augenscheinlich.
Na gut. Dann will ich natürlich nichts gesagt haben.
Ja, nicht, dass wir Henry das noch hier wegnehmen.
Nein.
War ja nichts ganz wegnehmen. Ich gucke gerade mal, hatten wir noch irgendwas hier drin? Also ich glaube, ganz am Anfang hatte Dominic Gölles noch gefragt, hängt dieses Nichts Besondere von Penix mit der Fehler im Preseason zusammen? In Woche 1 wird... Woche 1 würde ich noch sagen, ja, das und auch jetzt, ich glaube, jetzt war der erste Drive, wie gesagt, vielleicht ein bisschen Nervosität geschuldet, war Primetime in Minnesota, ist immer unangenehm, da waren Delay of Games und Fall Starts halt mit dabei. Und wie gesagt, wenn der Gameplan halt eben ist, lauf den einfach mal kaputt, weil die Vikings das anscheinend gar nicht stoppen können, dann soll er auch nicht mehr machen.
Das waren dann halt eben diese vielen Faktoren, ne? Das Run-Game hat so gut funktioniert, die Receiver waren nicht richtig fit. Die O-Line hatte ein besseres Run als Pass-Blocking in dem Spiel. So viele Faktoren einfach. Und
ja.
Muss man mal gucken, wo es dann letztendlich kommt. So, Ausblick. Wir spielen am Sonntag 19 Uhr. Das war ja schon fast gar nicht mehr gewohnt.
Endlich mal wieder.
Ja.
Gegen die Panthers. Das ist ein Division-Duell. Das zweite schon innerhalb von 3 Wochen, dass wir spielen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Jetzt nehme ich mal ein bisschen den Fuß vom Gas. Ich weiß noch, letztes Jahr, als wir uns in München getroffen haben, wir haben nicht diskutiert, ob wir gewinnen, sondern wie hoch die Gap ausfallen wird. Wir sind ganz böse und arg gelandet auf dem Hosenboden. Ich sehe uns zwar als Favorit gegen die Panthers und ich glaube, das muss auch unser Anspruch sein. Aber man darf da nicht mit der Selbstzufriedenheit und hiermit sind 5 Euro ins Phrasenschwein rein antreten.
Bei Star Wars würde man sagen, it's a trap.
Ja.
Also von daher, nicht das Fell des Bären vorher verteilen, bevor er erlegt ist.
Eben drum. Ja, und das ist dann vielleicht auch ein kleiner Gradmesser für unseren Pass Rush. Weil wir sagen immer, man muss die schwächeren Teams dominieren. Und wenn drei Offensive Linemen ausfallen, dann erwarte ich eine ähnliche Leistung wie gegen Minnesota im Pass Rush.
Ja. Sag ich auch. Also eigentlich musst du das halt dominieren. Also so wie die Panthers sich jetzt die zwei Wochen angestellt haben und genau mit den Ausfällen in der O-Line, das musst du souverän spielen. Und damit man halt auch, wie gesagt, gutes Gefühl kriegt, deswegen bleibe ich ja erstmal noch ein bisschen pessimistischer, weil, wie gesagt, das Team muss mir halt erstmal beweisen, dass es so gut ist, wie es zu sein scheint. Und da gehören auch souveräne Gewinne, wie jetzt auch gegen die Vikings dazu. Wenn wir gegen die Panthers, ich sage jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, 24-10 oder so gewinnen, super. Wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren kann, wenn das wieder so ein 23-20, man muss bis zum Schluss irgendwie durchhalten oder so, weiß ich nicht. Ich glaube, das wäre zwar, wenn man das gewinnen würde, klar, aber souverän gewinnen und vor allem diesen Schwung jetzt mitnehmen, den man jetzt halt gerade wirklich gemacht hat, dass man da positiv gegen das wichtige Spiel gegen Washington dann reingehen kann.
Easy gegen Washington. Yeah. Jungs, Butter bei die Fische. Wie geht das Spiel aus? Eure Tipps. Chris.
Dann fange ich mal an. Also ich habe mir gerade noch mal das Spiel aufgemacht von Arizona gegen die Panthers. Da stand es halt Mitte des dritten Viertels schon 27-3. Was natürlich auch sein könnte, es ist zumindest möglich, dass Arizona da auch schon den Fuß vom Gaspedal genommen hat. Also ich möchte auf jeden Fall gewinnen, das ist unbestritten. Ich sage ein 27-13 voraus. Für uns.
Dominik Gölles währenddessen fragt, Bryce Young hat 3 Touchdowns und 300 Yards gegen Arizona geworfen, wird er unterschätzt. Das war auch Arizona, ne?
Und das war, also Arizona hat ja so Soft Defense gespielt, das war ja.
Wobei, wir machen gerade denselben Fehler, oder? Ich ertappe mich dabei, wie ich denselben Fehler mache und versuche, die Panthers zu unterschätzen. Nein, es ist
aber
nicht so einfach.
Aber es ist ja wirklich, also das, was die halt gezeigt haben, dann ja, kann es jetzt auch nicht sein, das ist ein gutes Team. Also wie das jetzt dastehen, sind sie halt eines der 5 schlechtesten Teams schon wieder der Liga. Ich sage 30-14 für uns.
Alles durch den Run? Jetzt will ich erstmal, bevor ich was sage, ja. Ihr beide, alles mit dem Run geregelt oder wie machen wir es?
Nein. Also, das wird diesmal balanced sein. Es wird das erste Spiel sein, wo mal das zusammenkommt. Man trifft sich in der Mitte.
Wenn ich es prozentual sagen würde, würde ich 60-40 für den Pass sagen.
Ja. Ich würde noch sagen, für den Run 60-40, aber es wird schon, wird sich angenähert.
An alle, die hier zuhören, ich habe sie weich geklopft, die beiden. Panthers Falcons ist ein ganz klares Ding. Spielen wir auswärts oder heim?
In auswärts.
Charlotte, ne? Ja. Dann wird das ein ganz entspanntes 27-10.
Also alle.
Wir fahren in etwa mit denselben Differenz.
Ja.
Alle 3.
Schön. Ach, absolut. Das machen wir. Also, ich habe zu Kevin, glaube ich, geschrieben: Wir verlieren bis dabei kein Spiel mehr.
Das wäre ein Statement. Und dann gehst du auch mit einem guten Gefühl halt in die harten, also in das harte Spiel vor allem.
Kevin, auf ein Mittagessen.
Da bin ich mir jetzt halt ja auch zu sicher tatsächlich. Ich glaube nicht gegen die Panthers da werden wir nicht straucheln. Da
und tatsächlich ist auch gutes Wetter und ein bisschen Wind zu erwarten. Also das sollte jetzt keine Rolle spielen.
Ein Mariota Gate.
Ich dachte, ich könnte mir einen richtig.
Ich erinnere Tag mich. Machen. Ja, ich erinnere mich so an Leute, die in Charlotte mit schwerem Geschütz wettertechnisch aufgefahren sind.
Ja, und darauf Quarterback, schweres Geschütz.
Oh ja, das war Mariota Gate. Das war nicht so schön. Nee, gegen die Panthers da, das machen wir schon. Das hatte ich auch schon von vornherein gesagt, das ist der Win.
Auch Bananenhart schreibt, wenn du in die Playoff willst, wollen wir ja, oder Jungs?
Ja.
Musst du einfach gewinnen. Ja. Es kann so einfach sein. Gewinn doch einfach. Ja. Kommst auch in die Playoffs.
Absolut. Absolut.
So, an alle Zuhörenden, auf Spotify gerne mal die Videofunktion nutzen.
Oh,
bevor wir nämlich zu den Hours kommen. müssen wir hier nochmal den Bildschirm teilen, lieber Kevin.
Na klar.
Wir haben zwei neue Designs in unserem Shop. Mm,
sexy.
Und zwar, wer uns kennt und wer vor allem auf unserem Discord-Server mit dabei ist, weiß, dass wir viele verrückte Dudes haben, die teilweise Karten haben, Sammelkarten von den Falcons, die echt ein Arschspiel wert sind. Ich glaube, wir haben da 3-4 Leute, die wirklich eine richtig geile Kartensammlung haben. Da schlackern mir immer die Ohren, da bin ich ganz neidisch. Und deswegen hat sich Santo gedacht in seinem Urlaub, ja, die sollen nicht mal was nebenbei. Ne? Die Kinder sind im Pool oder im Meer. Die Frau im entspannt Pool auf Meer. Der Liege. Ja, woanders shoppen, keine Ahnung.
Ja.
Und hat, wie ich finde, ich habe beide Designs schon käuflich erworben. Mhm. Ich glaube, meine beiden Mitstreiter hier auch.
Ja.
Zwei geile Designs gemacht. Einmal die Insignia. Das PSA graded in Form von der allerersten Sammelkarte, die es gab, von den Falcons, nur mit dem richtigen Logo, nämlich mit unserem Logo drauf, dann der Falcons Germany. Und zusätzlich gibt es noch das zweite Design, einmal umblättern, der berühmte Schriftzug der One of One, weil für uns seid ihr alle One of Ones. Schlag gerne zu. Guckt in unseren Shop. Non-Profit. Wir geben das 1:1 weiter. Produktionskosten gleich Verkaufskosten bzw. Verkaufspreis. Ich finde es geil. Und ihr?
Bin ich auch. Brauchst du das Finanzamt hier auch nicht beschweren. Hier wird hier nichts unter der Hand irgendwie quasi weggenommen. Das geht wirklich alles. Wird alles refinanziert quasi. Also ist alles okay. Yes. Alles gut. Non-Profit. Aber finde tatsächlich das One-of-One geiler. Also ich finde, das ist nicht so plakativ wie die cool. Insignia so. Aber ja, das One-of-One ist schon sexy. Und ich sag mal so, ich meine, wir werden ja im November in Berlin alle zahlreich erscheinen. Wenn da natürlich alle oder viele mit dem One-of-One dastehen, das wäre doch mal was Schönes.
Wäre geil. Sogar 0 Grad im Olympiastadion.
Geil. Ist egal. Gibt's ja auch als Hoodie, die Variante.
Gibt's ja auch als Hoodie. Ich habe jetzt auch nur das Design natürlich als... Ja. Ja. T-Shirt hier.
Alle Designs gibt es in Hoodies, in normales Sweater und als T-Shirt.
Yes.
Ich glaube, also die drei Varianten.
Sweatjacke.
Oh, als Jacke Hoodie. Auch noch. Oh, ja. Ich muss mir mal so eine Sweatjacke holen.
Das sieht nicht cool aus.
Hoodie sieht schon geil aus. So, das ist
Hoodie
schon.
Ist immer cool. Hoodie ist immer cool. Hoodie ist cool. Aber ich glaube, ich hole mir mal so eine Sweatjacke mit unserem Logo. Ich glaube, das ist schon das so. Mal für einen Flug oder so, oder wenn du Zug fährst, oder, das ist schon geil. Jo, geil. Sehen wir uns dann alle als One of Ones. Jetzt muss ich mal hier die Hours nebenbei aufmachen. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich habe
es. Wo wir schon dabei sind, Leute, like, subscribe hier. Wie das schön auch mal visuell dargestellt wird, schadet nicht, tut keinem weh, uns hilft das sowieso. Wir müssen den Algorithmus mal anfeuern, also haut das Ding mal rein da.
Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Und wer uns auf Social Media folgt, zum Beispiel Instagram, der hat auch gesehen, dass bei den One-of-Ones einfach unfassbar schöne Models dabei sind.
Einer, der eigentlich nur inkognito dabei ist, aber... Ja,
naja. Liebe Grüße gerne an Mert raus. Und der zweite, naja.
Das ist der schönste von allen, der wird sich absolut. So ein Frühstück erstmal einverleiben dürfen auf meinen Nacken.
Ja, Mittagessen kriege ich ja hier nicht. Das ist ja, da bist du
das
auf einmal bist du zu optimistisch.
Ja, das ist, nein. Da habe ich vor allem angesagt, das gewinnen wir von daher.
Hast du nicht vor der Saison gesagt, dass wir gegen die Commanders verlieren?
Moment, ich habe gesagt, es wird knifflig. Es wird knifflig.
Ja.
Ich habe sie alle weich gekocht. Das ist einfach so. Hours. Und wir starten mit der, wie ich finde, herablassendsten Hour. Das ist eine Frechheit, diese Aua. Das ist.
Ich weiß.
Also, ich war sauer sondergleichen, als diese Aua reinkam. Wirklich. Da brauchst du, Chris, du brauchst da gar nicht grinsen wie ein kleines Honigkuchenpferd. Weil die Aua lautet wie folgt: Wackelt eure. Eure. 4:13 Prediction. Also, wer auch immer diese Aua geschrieben hat, shame on you. Wirklich. Shame on you. Ich bin tiefst beleidigt in meiner Ehre, weil ich das fast schon das Gegenteil von 4-13 getippt habe.
Also. Ja, dann kann ich auch die Antwort geben. Die Antwort lautet zum ersten Mal, ich weiß, wer es geschrieben hat. Und ich habe dann auch Oslo mal als Stadt, die ich gerne besuchen will, gleich gestrichen. Und ich würde sagen, 4-13 war eigentlich der Ausdruck davon oder dessen, dass ich vor der Saison unserer Defense Line nicht viel zugetraut habe. Oder beziehungsweise sie noch ein großes schwarzes Loch für mich war. Es beginnen die Anzeichen für Gegenteiliges zu sprechen. Und das habe ich auch nicht nur wohlwollend, sondern begeistert zur Kenntnis genommen. Aber der Weg ist noch lang. Wenn wir 5 Siege haben, dann
wackelt.
Dann entschuldige ich mich hier öffentlich.
Schön. Kevin, du warst ja auch nah dran an 4-13, ne?
Ja.
Wackelt deine Prediction schon?
Also, 6 Siege sind noch drin.
Innere Haltung, wackelt es schon? Oder?
Nee, noch nicht. Ich habe gesagt, die ersten 6 Wochen abwarten. Die ersten 6 Wochen und dann. Ja, ist so. Ich habe die ganze Zeit gesagt, man muss immer die ersten 5-6 Wochen abwarten und dann kann man erstmal gucken, wo wir wirklich stehen. Gerade diese Primetime-Games, die werden noch sehr, sehr gut anzusehen.
Mhm. Naja. Nächste Auer. Ich lasse euch einfach mal.
Von dem Auermann schlechthin. Eigentlich müssen wir einen Shoutout machen, oder?
Ja, gib ihm noch einen Shoutout.
Also, dass Mr. Ginger hier immer die Auerfahren reinfetzt, ja, das ist hochlöblich an dieser Stelle.
Ja.
Ja. Das ist schon heftig. Der carried quasi die Auer so wie Bijan unsere Offense. Also. Ja. Da muss man mal ganz ehrlich sagen.
Vor allem, wir müssen uns gar keinen Plan machen, was wir diesen Podcast immer bereden wollen. Er macht uns eigentlich so Vorgaben. Er macht uns schon Vorgaben, was wir alles bereden sollen. Das ist gut. Muss ich nicht so viel vorbereiten.
Ja, richtig.
Die erste Frage. Was muss Atlanta tun, um besser in die Red Zone zu finishen?
Penix muss seine Augen besser aufmachen. Auf jeden Fall. Nein, er ist so. Nein, das ist faktisch. Das ist faktisch. Das ist so. Auch das Ding zu Ray Ray. Ich sag mal, na, gut, ist noch quasi Rookie, aber normalerweise bringt den ein guter Quarterback. Bringt den an.
Sag ich, wie es ist. Ich glaube, das kommt einfach im Laufe der Saison.
Klar.
Da würde ich jetzt keinen Druck drauf machen auf die Situation. Das wird mit der Eingespieltheit kommen.
Nur Mut, Leute. Nur Mut. Auch an euch da draußen.
Und mit gesunden Receiver natürlich.
Trust the process.
Panthers können gute Sprungwert sein jetzt.
Mhm. Apropos Panthers. Was muss Atlanta tun, um die Panthers nicht zu unterschätzen?
Druck. Nein, ich glaube auch, das Mindset ist hierbei sehr entscheidend. Spieler neigen, es ist eine dynamische junge Gruppe, die auch dazu neigt, gerne überschwänglich zu werden. So wie wir Fans, vielleicht der ein oder andere auch.
Niemals.
Aber tatsächlich musst du die Aggressivität an diesem Spieltag haben. Du musst aufs Feld gehen und sagen, es steht 0-0. Die da drüben, die wollen uns den Sieg wegnehmen und wir müssen jetzt was tun. Und die Aggressivität ist das erste Standbein, was aufs Feld muss.
Gameplan befolgen,
ja,
konzentriert, fokussiert bleiben bis zur letzten Minute in Quarter 4. Denn wir wissen alle, was in 6 Sekunden so passieren kann. Ne? Also es hilft nichts. Wir spielen in der NFL oder die spielen in der NFL und wir gucken gerne zu. Unsere Spieler spielen in der NFL und da brauchst du Konzentration bis zur letzten Sekunde. Ja. Das ist einfach so. Ja. Letzte Frage, letzte Hour. Glaubt ihr dem neuen Hype um die Defense? Frage möchte ich gerne mal aufgreifen. Wir hatten die letzten Jahre immer mal wieder Spiele, in denen wir unheimlich stark waren in der Defense. Ich bin also noch nicht auf dem Hype-Train drauf. Ich würde sagen, ich bin noch nicht mal auf dem Bahnsteig, Aber ich stehe vor dem Ticketautomaten und überlege, ob ich mir ein Ticket ziehen soll.
Also ich musste jetzt spontan bei deinen Worten an unser letztjähriges Ergebnis von 15-9 bei den Raiders denken. Ihr erinnert sicherlich noch an dieses epische Spiel.
Und episch? Du kannst, war es nicht auch Primetime?
War Primetime.
Ja, war Primetime können wir einfach anscheinend. Jetzt gegen
Vikings. Der furchtbarste Sieg, dem ich je beigewohnt habe. Aber tatsächlich,
bis jetzt.
Punktuell kannst du es, aber du musst es mal gegen einen starken Gegner zeigen. Wenn sie das gegen einen starken Gegner zeigen, und ich meine wirklich stark.
Chris, haben wir gegen eine Kevin O'Connell Offense das gezeigt?
Ich mag ihn ohnehin nicht, aber das ist wieder
eine andere Geschichte. Der Disrespect. Neben dir hier im Podcast, in der Mitte, da sitzt eigentlich ein Kevin O'Connell Believer.
Kevin O'Connell Believer.
Na, aber ich hab ja von dem Team auf dem Feld gesprochen.
Okay. Weil Pascal meinte im Norwegen-Urlaub schon, wenn Kevin O'Connell nicht mal J.J. McCarthy vernünftig hinkriegt nach 2 Wochen, dann ist er auch kein guter Quarterback. Also.
Ja, das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich glaube, unser Podcast war sowieso nicht allgemein nicht so hoch auf McCarthy.
Oder? Überhaupt nicht. Wir beide überhaupt nicht. Wir haben den nicht.
Nein.
Auch auf Bo Nix nicht, das weiß ich. Die haben wir auch ausgerankt. Ja, bei den Vikings, das ist ja auch merkwürdig in der NFL, die Ergebnisse. Ne? Die machen so einen geilen Comeback gegen die Bears und die Bears werden dann komplett abgeschlachtet von den Lions. Also da weiß man auch wieder nicht, wie viel der Sieg da wirklich wert war, von daher.
Ja, eben. Eben. Also, es ist mit Vorsicht zu genießen. Wenn ihr wollt, kauft schon mal euer Ticket für den Hype Train. Macht aber ein Flex-Ticket draus.
Ja.
Schöne Frage von Dominik Gölles, die noch reinkommt, weil eigentlich haben wir es gar nicht so richtig thematisiert. Mhm. Wird Q innerhalb der nächsten Wochen gecuttet werden? Und da frage ich doch am besten mal unseren Cap-Spezialisten Kevin. Welches Team leistet sich so einen teuren Kicker als Backup?
Naja, er ist ja nicht so teuer, in Anführungsstrichen so teuer, wenn man ihn halt tradet.
Aus Kevins Mund.
Naja.
Ich meine, er ist nicht getradet. Stand jetzt. Ja. Welches Team kann sich sowas leisten?
Alle Teams. Der nimmt ja nur, ich weiß nicht, wie viel das Anteil ist von seiner Base Salary, wie viel jetzt da weggegangen sind. Sind vielleicht irgendwie knapp unter 4 Millionen würde das neue Team halt für ihn zahlen für ein Jahr. Und es ist nicht
Kevin,
garantiert, dass
er. Kevin, ich frage dich, welches Team kann sich den als Backup-Quarterback leisten?
Kicker meinst du? Als Quarterback will ich ihn auch gerne sehen.
Ja. Nein, als Backup-Kicker. Welches Team kann sich das leisten,
ihn zu behalten? Der wird irgendwo als Starting-Kicker wird wahrscheinlich gehofft werden, dass man. Und da muss man wirklich sagen, wenn du selbst einen 7-Runden-Pick für ihn kriegst, kriegst du einen 7-Runden-Pick. Ist so geil. Aber ich glaube, jedes Team, irgendjemand ist merkt, ich glaube, die Kicker-Trades gab es die letzten 2-3 Jahre immer, wo man denkt so, warum machten die Teams das? Aber vielleicht ist da einfach nur die Hoffnung, dass man ihn deswegen hält, weil also den kannst du jetzt nicht in die Elf wieder mit reinnehmen. Also ich glaube nicht, dass du, selbst wenn Parker Romo jetzt, wird nicht passieren, denke ich mal, wenn er jetzt irgendwie zweimal verschießt, dass man ihn dann wieder reinnimmt, das wäre kompletter Quatsch. Also du musst jetzt schon sagen, Parker Romo hat das so gut gemacht, der macht das weiterhin.
Hat er ja auch gesagt, der Morris, ne?
Ja, dass du auch dann halt eventuell vielleicht nach der Bye Week sagst, ey, das war's mit Q, weil uns spart es halt einfach nochmal 3 Millionen in Cap.
Und das meine ich ja damit.
Das muss man mitnehmen, den brauchst du jetzt nicht irgendwie mit rumschleppen. Zumal er mal einen Rosterplatz verbraucht. Also du kannst halt immer noch irgendjemanden mal mit aufnehmen, wie auch immer, der dem Team nochmal weiterhelfen kann. Und ja, ein Kuh, wozu brauchst du da 2 Kicker irgendwie im Team? Ne?
Das brauchen wir nicht. Wir sind sowieso in der Personalie um den Kicker viel zu passiv.
Ja.
Also ich kenne kein Team in der Liga, das so lange an einem Kicker festhalten würde, wie wir es tun. Also, ja, sorry.
Guck euch die Niners mit Jake Moody an.
Also. Ja, was da für ein Signing und wieder Kicken bei den anderen Teams stattfindet, reihum. Also, sorry. Tut mir ja leid, Kuh. Sympathischer Typ, aber.
Ja.
Ich bin hier Professional Football, ne?
So. Ist er leider nicht mehr.
Jo, Jungs, habt ihr noch was?
19 Uhr zahlreich. Ich wollte gerade sagen, 19 Uhr am Sonntag auf jeden Fall einschalten. Teilt euch den Game Pass. Wird es ein bisschen günstiger.
Ja. Ich jetzt übrigens mit Santo seit heute. Gestern hat er mich angeschrieben. Teilst du eigentlich schon deinen Game Pass? Nö. Naja, jetzt teile ich mir mit Santo. Musste mir erstmal ein lustiges Passwort ausdenken. Schön. Er hat sich gefreut über das Passwort.
Okay.
Ja. Jo, aus dem Chat kommt jetzt auch nichts mehr. Ihr wart super dabei, Chat. Danke.
Ja.
Hat Spaß gemacht mal wieder.
Sehr produktiv.
Ja. Habt einen schönen Abend, schöne Restwoche. Die ist ja nicht mehr so lange.
Jetzt geht ja ganz schnell bis Sonntag auf einmal.
Ja. Auf einmal, ne, nach so einem Podcast. Danke, Fat Cat. Danke euch. Ihr habt einen schönen Abend, schreibt er nämlich. Auch Dominik Gölle schreibt, danke für alles, ihr seid super. Geht runter wie Öl.
Oh, so gut an so einem Donnerstagabend.
Ja, ja, ganz ehrlich. Nur noch ein bisschen Freitag. Ich muss Samstag ran. Ich arbeite eigentlich samstags nie. Und jetzt von 15 bis 19 Uhr auch noch so ungünstig.
Also ganz
so richtig, Zeit. Richtig bestimmt. Und dann muss ich auch noch eine Stunde nach Hause fahren.
Musst du in die verbotene Stadt.
Nee,
ich bin Hannoveraner verboten. Achso, ich dachte, du musst in die andere.
Nee, Hannover. Ich muss tatsächlich nach Hannover. Hannover-Laatzen.
Ja, auch kein toller Bezirk, in dem man irgendwie sein will, aber naja.
Ja, das ist. Naja. Viertel 69 schreibt noch, geiler Stream gewesen, schönen Abend an alle. Ja, danke, zurück.
Danke, danke.
Wir hören uns Sonntag, wenn ihr mögt, auf dem Discord.
Zahlreich.
Ich glaube, Facebook hat auch immer mal wieder eine Gruppe offen, wo geschrieben wird während des Spiels. Besucht uns. Facebook, Instagram, Discord, YouTube, Spotify, überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Ab und an sind wir mal bei RTL. Ich weiß, glaube ich, Kevin ist bald wieder dran, glaube ich.
Erstmal nicht.
Nee?
Nein, nein.
Dann nicht, Kevin.
Erstmal nicht.
Ja. Und wir hören voneinander nächste Woche. Dienstag, 17.30 Uhr sind wir wieder vor.
Wie immer.
Wie immer.
Wie immer. Immer nur Dienstag.
Immer nur Dienstag. Macht's gut und rise up. Und bis zum Beibeg. Verlieren wir kein Spiel mehr. Tschüss.
Und Footballerei.